Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Tod im Dunkeln, das Artensterben im Boden und die Ursachen für den Rückgang der Vielfalt werden uns zu Beginn der Sendung ausführlich beschäftigen. Außerdem berichten wir in Umwelt und Verbraucher von den grauen Flecken, die die Mobilfunkbetreiber nun langsam schließen wollen. Wir beschäftigen uns auch mit der Suche nach einem Atommüllendlager in Frankreich und berichten von der faszinierenden Wanderung der Flughunde in Sambia. Im Verbrauchertipp geht es um Eigentumswohnungen als Geldanlage. Bevor der Bauer oder die Gärtnerin die Saat ausbringt, einen Strauch pflanzt oder Salat setzt, muss erst einmal der Boden bereitet werden. Denn nur wenn die Grundlage stimmt, kann auf ihr auch wachsen und gedeihen, was später auf dem Teller munden soll. Doch zu einem gesunden, fruchtbaren Boden gehören nicht nur Sand, Ton, Lehm oder Mineralien, sondern auch viele Mikroben, Pilze, Würmer und Pflanzen, die den belebten Teil des Bodens ausmachen und seine Qualität beeinflussen. Dass die fruchtbaren Böden zurückgehen, ist nicht neu, denn zu viele Flächen werden versiegelt und die Landwirtschaft wird vielerorts zu intensiv betrieben und schadet der Bodenstruktur und den im Boden lebenden Organismen. Das Bundesamt für Naturschutz, kurz BFN, hat eine umfassende Studie zur biologischen Vielfalt in landwirtschaftlich genutzten Böden veröffentlicht. Und ich bin jetzt verbunden mit Professor Beate Jessel. Sie ist Präsidentin des BFN. Frau Jessel, lassen Sie uns doch gleich zu Beginn mal in der Tiefe graben. Für welche Prozesse ist denn ein gesundes und artenreiches Bodenleben wichtig?
Ja, Frau Fecke, ich grüße Sie. Wir möchten mit unserem Bodenreport, den Sie gerade angesprochen haben, in der Tat mal stärker den Blick auch auf dieses verborgene Leben unter unseren Füßen richten. Denn da wimmelt es nur von ganz unterschiedlichen Bodenorganismen, die in ihrer Artenzahl und ihrer Anzahl oft noch gar nicht richtig beschrieben und erfasst sind. Sie sind aber notwendig für funktionsfähige Stoffkreisläufe zum Beispiel, damit Nitrat, Phosphat und andere Stoffe im Boden abgebaut, umgewandelt werden können. Sie sind notwendig, um die Böden entsprechend zu belüften und zu stabilisieren und so überhaupt auch erst ein fruchtbares Substrat zu schaffen, auf dem widerstandsfähige, lebensfähige Kultur und auch Wildpflanzen gedeihen können. Und das Bodenleben ist auch wichtig. Für den gut durchlüftete Böden sind ja wichtige Wasserspeicher auch in unserer Landschaft. Das haben wir ja im letzten Hitzesommer erfahren, wie wichtig es ist, dass Böden genügend Wasser speichern, um das dann auch in Trockenperioden an die Pflanzen abgeben zu können. Und sie haben last but not least eine wichtige Bedeutung auch für den Klimaschutz, weil eben solche Bodenorganismen hier eben auch dafür sorgen, dass die klimaschädlichen Gase Methan und Lachgas eben nicht in die Atmosphäre gelangen. Und Methan und Lachgas sind ja noch sehr viel klimawirksamer, als dass das CO2 ist. Es ist eine lange Aufzählung, die sich noch weiter fortsetzen ließe.
Nehmen Sie uns doch einmal mit in die Tiefe. Die meisten kennen ja eigentlich nur den Regenwurm, der das Substrat bereitet und vielleicht noch Pilze, von denen man ahnt, dass ein großes Geflecht im Boden steckt, wenn sie im Herbst ihre Köpfe rausstecken.
Bei dem Regenwurm fängt es ja schon an, Frau Fecke. Ich glaube, es ist den meisten gar nicht bewusst, dass wir alleine in Deutschland über 40 Arten an Regenwürmern haben. Also das, was sich da vor einem kringelt, das können ganz unterschiedliche Arten sein. Es gibt den Maulwurf, klar, das sind aber die Tiere, die man sieht, die auch am meisten mit der Biomasse vielleicht mal vordergründig ins Gewicht fallen. Aber das setzt sich vielfältig fort über verschiedene Tausendfüßler, Käferlarven, Asseln, über Fadenwürmer, Bärtierchen heißen die, Milben und Springschwänze, bis hin zu den Einzellern, Amöben und Flagellaten lassen sich da anführen oder im pflanzlichen Bereich Pilze, Kieselalgen und Blaualgen. Auf jeden Fall sind es fast, man muss sagen, es sind unzählige Organismen in unseren Böden und vor allem Organismen, die in ihrer Artenzahl und ihrer Vielfalt bislang noch gar nicht so richtig erfasst sind. Schätzungen gehen dahin, dass weltweit gesehen lediglich etwa 1% der im Boden lebenden Mikroorganismen überhaupt auch erst erfasst und beschrieben sind. Das sind aber lediglich Schätzungen, denn über das, was noch viel zu wenig bekannt ist, da sind auch verlässliche Schätzungen kaum möglich.
Das macht es natürlich sehr schwierig, wenn noch gar nicht bekannt ist, was und wer alles im Boden lebt, dann darüber zu sprechen, wo bestimmte Arten und Gattungen zurückgehen. Dennoch haben Sie da ja gewisse Erkenntnisse gewonnen.
Richtig, diese Erkenntnisse, die haben wir für die Arten, die man in roten Listen erfassen kann. Und da muss man sagen, der Trend, den wir oberhalb der Erde in vielen Artengruppen beobachten, der setzt sich leider auch unter unseren Füßen unter der Erde weiter fort. Von diesen über 40 angesprochenen Regenwurmarten sind etwa 37% gefährdet, stehen auf der roten Liste. Es ist unter den Asseln, unter den Doppelfüßlern oder unter den Großpilzen, da ist es nicht ganz so schlimm, aber auch dort etwa jede vierte bis fünfte Art ist gefährdet und steht auf der roten Liste. Und nochmal, gerade im Bereich der Bodenorganismen ist ja das Risiko, dass Arten verschwinden, die wir noch gar nicht kennen, also dass sie verschwinden, bevor sie überhaupt entdeckt und beschrieben werden, besonders groß.
Wenn jetzt bestimmte Arten zurückgehen, also Sie haben mehrere Asseln genannt, wenn aber dafür eine Asselart überlebt, dann kann die doch den Job der anderen übernehmen. Also gibt es da irgendwelche schon bekannten negativen Auswirkungen beim Rückgang der Arten im Boden?
Nun, ich beschreibe das Leben immer als ein Geflecht, als eine Matrix, wo alles mit allem zusammenhängt. Und wenn einzelne Teile herausfallen, dann wissen wir oft gar nicht so richtig, was sind denn die Folgen auf das Gesamtgefüge. Was wir wissen ist, wenn das Bodenleben zurückgeht, dann hat das ganz maßgebliche Auswirkungen auch auf die Bodenfruchtbarkeit. Ein artenreicher, im Bodenleben vielfältiger Boden und ein fruchtbarer Boden, das hängt eng miteinander zusammen. Es hat Auswirkungen aber auch auf die Wasserspeicherfähigkeit und auf den Klimaschutz, denn diese Methan- und Stickoxide abbauenden Bodenbakterien, die verhindern ja in gut durchlüfteten Böden, dass die klimaschädlichen Gase Methan und Lachgas, die ich schon erwähnt habe, dass die überhaupt an die Atmosphäre gelangen. Also es hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, es hat Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, auf den Klimaschutz und deswegen sagen wir, der Bodenschutz ist ein Bereich, ja, da treffen Naturschutz, aber auch die Interessen der Landwirtschaft. Der Landwirt hat natürlich Interesse, dass seine Böden fruchtbar bleiben, aber auch die Aspekte des Klimaschutzes zusammen. Und da gibt es ganz vielfältige Beziehungen und Synergien.
Was führt denn zum Artenrückgang in landwirtschaftlich genutzten Böden? Die mechanische Beanspruchung oder auch dieser Stoffeintrag?
Es sind verschiedene Faktoren, die hier wirken. Zusammengefasst muss man sagen, wir haben zu lange den Blick nur gelegt auf die steigenden Erträge, die wir ja lange Zeit durch Düngung und Züchtung erzielt haben. Das hat zu sehr den Blick davon genommen, dass sich zusammen mit diesen Steigerungen eigentlich auch ein schleichender Verlust der Bodenbiodiversität, der biologischen Vielfalt in den Böden vollzogen hat, der sich langfristig auch auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken wird. In den letzten Jahren stagnieren ja diese Ertragszuwächse, aber es könnten sich bald schon die Folgen dieser eingebüßten Bodenfruchtbarkeit zeigen. Weitere Ursachen sind zu enge Fruchtfolgen oder gar Monokulturen, die ja nur mit einem hohen Einsatz von Düngemitteln, von Pflanzenschutzmitteln und einer intensiven Bodenbearbeitung funktionieren. Das hat natürlich weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem in der Agrarlandschaft, inklusive der Bodenvielfalt, der Vielfalt der Bodenlebewesen. Ja, und auch Pflanzenschutzmittel spielen eine nicht unwesentliche Rolle. In landwirtschaftlich genutzten Böden kommen ja die verschiedenen eingesetzten Pflanzenschutzmittel, die Pestizide zusammen. Sie reichern sich teilweise an und es entstehen dort auch vielfach Kombinationswirkungen verschiedener Mittel, die zusätzlich zu Effekten auf die Bodenorganismen führen. Das sind übrigens Effekte, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden ja mögliche Auswirkungen geprüft, auch auf die biologische Vielfalt. Aber über diese Kombinationswirkungen, da wissen wir noch viel zu wenig und sie werden eben auch in den Zulassungen noch zu wenig berücksichtigt.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, was kann getan werden, um den Boden besser zu schützen?
Nun, dass wir den Erhalt und die Förderung des Bodenlebens stärker in den Blick nehmen, dass wir verschiedene Maßnahmen darauf abstellen. Dazu gehören Grünlandschutz, es gehören bodenschonende Bearbeitung und vieles andere mehr, was an Maßnahmen denkbar ist. Vor allem aber auch, dass wir bei der Ausgestaltung und Inanspruchnahme der Agrarförderung die Belange des Bodens stärker beachten.
Wie es um die biologische Vielfalt unter unseren Füßen steht, darüber habe ich mit der Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz gesprochen, Professor Beate Jessel. Danke dafür.
Frau Fecke, ich danke Ihnen und tschüss.
Tschüss. Es gibt sie in ganz Deutschland, sogenannte graue Flecken. Damit sind jetzt nicht die asphaltierten Gewerbegebiete gemeint, sondern in diesem Fall Regionen, die bislang nur von einem Netzbetreiber mit mobilem Breitband versorgt werden. Doch das soll sich nun ändern. Deutschlands Mobilfunkbetreiber wollen nun gemeinsam gegen diese Funklöcher vorgehen. Aus Bonn berichtet Jörg Sauerwein.
In ganz Deutschland gibt es noch tausende sogenannter grauer Flecken. Hier gibt es zwar schon 4G-Mobilfunk, allerdings oft nur von einem Anbieter. Für die anderen rechnet sich ein weiterer Ausbau aber wirtschaftlich oft nicht mehr. Telekom, Vodafone und Telefonica haben jetzt vereinbart, sich dort gegenseitig zu unterstützen. Die bereits aufgebauten Mobilfunkantennen eines Betreibers sollen jeweils auch von den Konkurrenten genutzt werden können. Hunderte grauer Flecken sollen so schon in diesem Jahr von der Landkarte verschwinden. Bei der Bundesnetzagentur in Bonn freut man sich über die Entscheidung. Das könne zu einer deutlich besseren Netzversorgung in Deutschland beitragen. Das benachbarte Bundeskartellamt war im vergangenen Jahr eingeschritten, denn zuerst hatten sich nur Telekom und Vodafone auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das aber war für die Wettbewerbshüter problematisch, denn die beiden jetzt schon führenden Netzanbieter hätten damit Telefonica praktisch uneinholbar abhängen können, zum Nachteil der Verbraucher. Mit den neuen Kooperationen könnten jetzt die Netze wirtschaftlich sinnvoll verbessert werden, ohne dass ein Anbieter wie Telefonica benachteiligt wird, heißt es vom Bundeskartellamt.
Frankreich plant seit langen Jahren den Aufbau eines Endlagers für hochradioaktiven Atommüll. Im Hinterland von Lothringen, einer strukturschwachen und dünn besiedelten Region, soll der gefährliche Abfall in 500 Meter Tiefe im Tongestein eingelagert werden. Im vergangenen August hat die staatliche Agentur für atomare Entsorgung einen Antrag gestellt, um die Gemeinnützigkeit der geplanten Anlage anerkennen zu lassen. Und wie bei allen öffentlichen Großprojekten hat die unabhängige Einrichtung im Umweltministerium auch dieses geplante Endlager auf mögliche Auswirkungen auf Umwelt und Mensch geprüft. Nun wurde die Stellungnahme des Umweltministeriums veröffentlicht. Susanne Krause berichtet.
Das Dossier zu den Sicherheitsvorkehrungen, das die staatliche Agentur für atomare Endlagerung zur Prüfung vorgelegt hat, umfasst knapp 4000 Seiten. Die Stellungnahme, in der sich die Autorité Environnementale nun dazu äußert, füllt 56 Seiten. Einer der längsten Kommentare, die die Institution nach eigenen Angaben je veröffentlicht hat. Kein Wunder, bei dem CGO getauften Projekt handelt es sich um ein gigantisches Unterfangen, angelegt auf Ewigkeit. Wie üblich hat sich die Autorité Environnementale auch beim CGO-Dossier weder für noch gegen den Bau der Anlage ausgesprochen. Der Projektbetreiber Andra habe sich Mühe gegeben, viele Punkte klarzustellen, erklärt Eric Vendimion, einer der Autoren der Stellungnahme der Autorité Environnementale. Dennoch mangele es in gewissen Bereichen an Informationen und Studien. Vendimion nennt ein grundsätzliches Thema. Wir haben unter anderem danach geschaut, welche Varianten es für das Endlagerprojekt gibt. Und wir sind ein bisschen enttäuscht, dass es aus diversen Gründen nicht möglich war, andere potenzielle Lagerstätten zu untersuchen. Es gibt weitere Endlagerlösungen, aber andere geologisch geeignete Orte wurden nicht untersucht und es gab auch keine anderen Bewerber für ein Endlager. Also gibt es nur einen möglichen Standort. Das finden wir schade, selbst wenn alle Vorkehrungen für die Sicherung des Anlagenbetriebs getroffen wurden. Ein weiterer Punkt, den die Autorité Environnementale moniert: Das Endlager siedelt grenzüberschreitend auf den Territorien von zwei Departements, Meuse und Haute-Marne, und fällt somit unter deren Verantwortung. Was auch zur Folge hat, dass lokaler und regionaler Widerstand gegen das Projekt gerichtlich erschwert wird. Beim Endlager handele es sich doch eigentlich um ein nationales Projekt von landesweiter Bedeutung, so Vendimion. Nicht gering geschätzt werden sollte auch das Risiko, dass die Anlage nach ihrer Schließung in gut 100 Jahren bei kommenden Generationen in Vergessenheit geraten könnte oder eher wird. Da sei bedenklich, dass die Lokalpolitiker auf das Endlager als Zugpferd für den regionalen Wirtschaftsaufschwung setzen. Doch das menschliche Erinnerungsvermögen ist eher kurz. Kommende Generationen könnten auf die Idee kommen, die Erdwärme zu nutzen und unwissentlich auch dort tief zu graben, wo der Atommüll entsorgt wurde.
Et on s'est dit,
Deshalb haben wir uns gesagt, es ist eventuell besser, die dortige Region nicht wirtschaftlich zu entwickeln, um zu verhindern, dass sich dort mehr Menschen ansiedeln, die irgendwann in ihrem Umkreis dann Erdwärme fördern wollten. Laut der Autorité Environnementale seien außerdem weitere Studien betreffs potenzieller Umweltauswirkungen nötig. In Kürze soll deswegen ein neues Treffen zwischen ihr und Projektbetreiber Andra stattfinden. Zur Stellungnahme der Autorité Environnementale möchte sich die Andra, auf Nachfrage des Deutschlandfunks, vorerst nicht äußern. Man prüfe den Text im Detail. Die Gegner des CGO-Projekts bezeichnen die Stellungnahme der Umweltinstitution als explosiv. Regine Milarakis ist Aktivistin bei der Umweltorganisation France Nature Environnement im Regionalverband Lothringen.
Or le dossier qui est produit.
Das von der Andra vorgelegte Dossier zu den Sicherheitsfragen bleibt in vielen Punkten unserer Meinung nach viel zu verschwommen. Das hält sogar die Autorité Environnementale fest. Sie sagt, in manchen Bereichen lassen sich Sicherheitsfragen nicht beurteilen, weil das Projekt nicht klar genug definiert ist.
Als die Wissenschaftler begannen, die Intelligenz unserer nächsten Verwandten zu erforschen, der Menschenaffen, machten sie einen allzu menschlichen Fehler. Sie schlossen von sich auf andere. Und so waren auch die Intelligenztests ausgelegt. Es ging um Spracherkennung oder Werkzeuggebrauch. Der Orang-Utan hatte daran aber kein Interesse, war wahrscheinlich durch die Gefangenschaft stark traumatisiert und wurde für wenig intelligent befunden. Erst später erkannten Forscher, dass Orang-Utans ein phänomenales Gedächtnis haben. Sie finden einen weit entfernten Baum im Dickicht des Dschungels auch nach Jahren wieder, genau dann, wenn er reife Früchte trägt. Und das in einem Gebiet, in dem sich jeder Mensch schon nach 2 Metern hoffnungslos verirren würde. Lange Streckenverläufe für leckere Früchte können sich aber nicht nur Menschenaffen merken, wie Jana Gent aus Sambia berichtet.
Der Himmel im Kasanka-Nationalpark ist glutrot. Und so, als gäbe es eine innere Uhr, beginnt ganz plötzlich das Naturschauspiel. Vor dem Sonnenuntergang zeichnen sich erst wenige schwarze Punkte ab, die in Windeseile den kompletten Himmel schwärzen. Jedes Mal, wenn ich es sehe, ist es beeindruckend. Selbst wenn wir ganz am Anfang herkommen, wenn es vielleicht nur 10.000 oder 20.000 sind, sind wir überwältigt. Dion Scott leitet den Kasanka-Nationalpark. Er spricht über Oktober, wenn die ersten Flughunde kommen. Im November aber sind es Millionen. Es gilt als die weltweit größte Wanderung einer Säugetierart. Die Tiere haben tatsächlich hundeartige Gesichter und ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 80 Zentimeter. Sie bleiben ein paar Wochen in Sambia und schlagen sich die Bäuche voll, sagt Rachel Cooper-Bohannon, deren Organisation Bats Without Borders, Fledermäuse ohne Grenzen, im ganzen südlichen Afrika arbeitet. Wir glauben, dass die Futtersuche sie hierher führt. In dem Gebiet gibt es jede Menge Nahrungsquellen für sie. Der Kasanka-Nationalpark hat aber auch Sumpfgebiete und in der ganzen Gegend stehen Bäume, die saisonal Früchte tragen. Der Wald, in dem sich die Flughunde ausruhen, ist nicht mehr groß. Die Fläche schrumpft seit Jahren. Nur noch 1.000 auf 500 Meter umfasst der Wald. Menschen haben im Laufe der Zeit viele Feuer gelegt, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen. Aber auch Wilderer stecken Bäume in Brand, weil sie Grasland wollen. Denn das lockt Antilopen an, die sie dann jagen können. James Wanza arbeitet beim Kisanka Trust, einer Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Die Flughunde fliegen jede Nacht zwischen 5 und 90 Kilometern, um zu fressen. Wenn wir den unberührten Wald verlieren, wird das auch Folgen haben für dieses Phänomen. Jeder Baum, der weniger ist, schränkt auch das Interesse der Flughunde ein, sich in diesem Gebiet aufzuhalten. Dabei sind die Flughunde laut Wissenschaftlern extrem unterschätzt. Sie geben nach wie vor so viele Rätsel auf. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Radolfzell am Bodensee beispielsweise erforschen, welche Wanderrouten die Tiere auf sich nehmen. Was sie wissen ist, die Tiere spielen eine entscheidende Rolle für das Ökosystem, sagt Helen Taylor-Boyd, die zu den Flughunden in Sambia forscht. Sie spielen eine entscheidende Rolle dafür, dass unsere Umwelt im Gleichgewicht bleibt. Die Flughunde bestäuben Blüten und sie verbreiten Samen. Sie legen richtig weite Strecken zurück. Man nennt sie ja nicht umsonst die Gärtner Afrikas.
They travel long distances and actually have been described as the gardeners of Africa.
Bei den Menschen, die rund um den Kasanka-Nationalpark leben, haben sich aber Mythen breit gemacht. Sie fürchten sich vor den nachtaktiven Tieren. Deshalb bringt Hisaline Musaka im November regelmäßig Schulklassen in den Park. Die Kinder erzählen alles ihren Eltern. Und wenn die über Flughunde Bescheid wissen, dann ist das gut hier im Kasanka-Park. Viele Leute sehen die Tiere einfach falsch, weil sie nachtaktiv sind. Auch die traditionellen Heiler hier nutzen Teile von Fledermäusen und Flughunden. Aber sie sind nicht gut für Hexerei. Sie sind doch nur Flughunde.
They are just so-called fruit bats.
Geschätzt 10 Millionen Tiere sammeln sich an diesem einen Ort in Sambia. Fakt ist, dass sie sich, wo auch immer sie jetzt gerade stecken mögen, auch in diesem Oktober wieder auf den Weg in den Kasanka-Nationalpark machen werden.
Jana Gent berichtete aus Sambia.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vermietete Eigentumswohnungen werden oft als Geldanlage gepriesen, zumindest jene in ausgewiesen guter Lage. Und angesichts minimaler Zinsen erscheint ein Immobilienkauf durchaus bestechend. Ein Selbstläufer ist es aber nicht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
In der Theorie klingt es oft einfach und vielversprechend. Bei einer bereits vermieteten Eigentumswohnung steht die Miete im Großen und Ganzen fest. Auch müssen sich potenzielle Käufer nicht erst einen Mieter suchen. Einnahmen und Ausgaben lassen sich somit recht einfach kalkulieren. Doch in der Praxis wird es dann schon komplizierter. Das zeige allein ein Blick auf die Entwicklungen der vergangenen Monate und Jahre, sagt Jörg Saar, Immobilienexperte bei der Stiftung Warentest.
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen, die sind in den letzten 10 Jahren ja dramatisch gestiegen, viel stärker noch als die Mieten. Und das bedeutet auch, dass die Mietrenditen für Kapitalanleger deutlich gesunken sind. Häufig wird schon mehr als das 30-fache der Jahresmiete bezahlt, gerade in den großen Städten. Und da wird es dann schon kritisch.
Zu beachten ist vieles. Die konkrete Lage und Ausstattung der Immobilie oder auch politische Entscheidungen wie beispielsweise die Einführung des Mietendeckels in Berlin. Noch nicht höchstrichterlich abgesegnet, aber viele Vermieter mussten inzwischen ihre Mieten reduzieren. Hinzu kommt der Aufwand, die Suche nach einer passenden Immobilie, die Frage der Finanzierung, der Vertragsabschluss, die spätere Verwaltung und so weiter. Die Stiftung Warentest rät Kaufwilligen, nur Kapital einzusetzen, das mindestens 10 Jahre nicht benötigt wird. Und es sollte von vornherein mindestens zwischen 20% und 40% des Kaufpreises samt Nebenkosten abdecken. Eine entscheidende Größe sei die Brutto-Mietrendite. Man ermittelt sie, indem die Jahreseinnahmen der Miete durch den Kaufpreis geteilt und das Ergebnis dann mit 100 multipliziert wird. Jörg Saar.
Das reicht für eine Beurteilung allerdings nicht aus, denn es fallen ja gerade am Anfang relativ hohe Kaufnebenkosten für Makler, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten an. Und dann gibt es natürlich auch noch laufende Nebenkosten, die man nicht als Vermieter auf den Mieter umlegen kann. Das sind insbesondere die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten.
Und da die Beliebtheit von Wohngegenden besonders in Ballungsgebieten schwankt, sollte die Investition schon vorsichtig kalkuliert und auch verschiedene Szenarien durchgespielt werden.
Vorsichtige Rechnung bedeutet aus unserer Sicht, Mietsteigerung nicht mehr als 1-2% angelehnt an die Inflationsrate zu nehmen, einen künftigen Verkaufspreis der Immobilie zu unterstellen, der vielleicht nicht mehr als das 22-25-fache der Jahresmiete ausmacht und nicht den heutigen Einkaufspreis, der vielleicht beim 30-fachen oder höher liegt in einzelnen Städten. Generell eher vorsichtige Annahmen und da sollte zumindest dann noch eine passable Rendite herauskommen, sonst spekuliert man und das kann natürlich dann auch ins Auge gehen.
Hinzu kommt, Mieteinnahmen müssen versteuert werden. Immerhin aber verringern alle Kosten rund um die Immobilie die Steuerlast. Wichtig dabei, bei einem späteren Verkauf gilt eine 10-Jahres-Frist. Warentester Jörg Saar.
Wenn man vor Ablauf von 10 Jahren die Immobilie verkauft, dann fällt sogenannte Spekulationssteuer an, zumindest wenn der Verkaufserlös die Summe des ursprünglichen Kaufpreises und der in Anspruch genommenen Abschreibungen übersteigt. Deshalb ist es in vielen Fällen sinnvoll, also mindestens die 10 Jahre durchzuhalten.
Viel Rechnerei und Aufwand also für all jene, die ein solches Investment in Betracht ziehen. Eine Immobilie als Geldanlage kann sich lohnen, so die Stiftung Warentest. Aber wer nicht aufpasst, der kann auch draufzahlen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie nach den Nachrichten mein Kollege Jasper Barenberg mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Sanktionen gegen Nord Stream 2, die die noch amtierende amerikanische Regierung angekündigt hat. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.